zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie unsere Instagram-Updates oder befragen Sie Ihre Suchmaschine des Vertrauens.
Hey, ho!
Let's go!
Cool, dass du das direkt kapiert hast, auf was ich hinaus wollte.
Ja, das kennt doch jeder.
Ja, hoffentlich. Hallöchen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
Und von mir auch noch ein herzliches Servus.
Nice. Wir hoffen, dass es euch gut geht und wir freuen uns, dass ihr mit am Stissel seid.
Denn heute kümmern wir uns um das fabelhafte F.
Yes, fabelhaft, fantastisch, frisch. Wir hoffen, dass wir ein paar frische Inhalte dabei haben, die ihr noch nicht wusstet.
Genau, aus dem Grund schaltet ihr ja auch hoffentlich bei uns ein.
Genau, und nicht zum Einschlafen. Haben wir beim letzten Mal schon ausführlich diskutiert. Alles gut, die Vorwürfe ersparen wir euch dieses Mal.
Besser ist es.
Ja, eigentlich haben wir gar nicht so viel zum Schnacken am Anfang. Ich habe noch einen offenen Punkt aus dem E mitgenommen. Und zwar das Thema elektrischer Stuhl.
Oh, okay.
Ja, ich habe nämlich recherchiert, ob der heute noch benutzt wird. Und tatsächlich, in einigen Staaten in den USA ist das noch eine nicht unübliche Methode.
Mhm.
Und in manch anderen ist er quasi noch so ein Notfallplan, falls die Spritze verboten werden sollte,
okay,
oder so. Dann kann man noch den Stuhl nehmen.
Hä, aber voll verrückt, dass er der Notfallplan ist, weil so die Spritze soll doch dann eigentlich die humanere Lösung sein. Und warum greift man dann wieder auf den Stuhl zurück?
Ich weiß nicht, vielleicht weil das so traditionell kaltblütig ist, so wie die Guillotine. Vielleicht wird die der ideale Notfallplan.
Aber das vielleicht ein bisschen zu blutig.
Ja, aber ist man schon schnell tot, oder?
Oh, ja, aber ich glaube, das wird nicht mehr gemacht.
Nein, natürlich nicht. Aber ich meinte nur, vielleicht wollten sie auf was ganz Ursprüngliches zurück. Das ist schon so alt, da kann es ja keine Kritik dran geben, weil früher wusste man noch, wie man am besten Leute umbringt.
Ja, aber eigentlich schon ziemlich grausam.
Ja, das stimmt, leider. Naja, aber da wisst ihr jetzt auf jeden Fall Bescheid. Auf den Philippinen wird er wohl auch genutzt.
Der Stuhl oder die Guillotine?
Mhm. Nee, der Stuhl.
Weiß man ja nie.
Wir können ja mal recherchieren. Direkt ein weiterer offener Punkt fürs G.
Oh.
Welche abartigen Methoden denn noch so angewendet werden, offiziell. Vielleicht auch in Ländern, die man eigentlich für fortschrittlich hält.
Hm, das ist echt
Könnte
gut.
Könnte man mal recherchieren. Super, ja, obwohl spannend. Ich glaube, dass gar nicht mehr so viele Personen oder so viele Länder Gefangene umbringen.
Mhm.
Also gefühlt ist das meiste ja sehr zivilisiert.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Okay, damit haben wir das ja abgehakt. Dann starte doch mal mit deinem berühmten F.
Mein berühmtes F. Ja, ich möchte heute die Geschichte von einem Mann erzählen,
okay,
den man quasi als Jeff Bezos des 15. Jahrhunderts ansehen kann. Denn ja, der war so unfassbar reich, dass er eigentlich ganz Europa umgekrempelt hat. Oder zumindest die Macht dazu hatte.
Okay.
Und ich persönlich kannte ihn schon von seinem Familiennamen. Der ist nämlich aus Deutschland und ich würde mal sagen, vor allem in Süddeutschland sehr bekannt. Kommt aus Augsburg. Es geht um Jakob Fugger.
Nee, noch nie gehört den Namen.
Noch nie?
Nee,
okay.
Fugger hört sich auch irgendwie gar nicht so deutsch an, weiß ich nicht.
Fugger mit Doppel-G. Richtig deutsches Doppel-G.
Voll der Fugger. Ups.
Naja, auf jeden Fall kannte ich ihn schon im Voraus. Also ich finde nicht, dass er unbekannt ist. Ich glaube, wir haben ihn auch mal in der Schule durchgenommen, aber typisch Schule habe ich natürlich alles wieder vergessen, was man so geschichtlich für Persönlichkeiten beleuchtet hat. Deshalb habe ich ihn heute nochmal mit an den Start gebracht. Ein sehr reicher Mann, der nicht ganz unten anfangen musste. Also nicht unbedingt Tellerwäscher zum Millionär. Aber ursprünglich war er der Sohn aus einer wohlhabenden, aber jetzt nicht super erfolgreichen Kaufmannsfamilie. Also es war schon ein bisschen was da, aber sein Aufstieg war trotzdem sensationell.
Mhm.
Vor allem, weil wir uns ja im 15. Jahrhundert befinden, wie gesagt. Also er ist 1459, glaube ich, geboren. Und damals gab es ja in Europa und in Deutschland auch noch die Ständegesellschaft. Und da war es ja schon, es ging sehr streng zu und so ein sozialer Aufstieg war nicht unbedingt möglich. Wie gesagt, bei ihm trifft das aber gar nicht so unbedingt zu. Es fällt mir ein bisschen schwer, da anzufangen, weil, wie ihr wisst, ich übertreibe es einfach immer so krass. Es tut mir richtig leid. Wenn wir jetzt gleich zum Einstieg, so ein krasser Monolog meinerseits. Michael, stell ruhig viele Fragen oder sag ruhig, Lorena, halt den Schnabel, das interessiert niemanden.
Alles klar.
Gut, aber ich denke, ich umreiße ganz kurz seine Vergangenheit. Er wurde nämlich von seinem Vater glücklicherweise in die Kaufmannsausbildung geschickt. Normalerweise hätte er ein Leben im Kloster verbringen sollen. Man kann sich denken, dass sich das dann sehr anders entwickelt hätte bei ihm. Und seine Ausbildung fand damals in Venedig statt, große Handelsmetropole. Ich habe nicht das Gefühl, dass Venedig heutzutage noch irgendwie wirtschaftlich relevant wäre.
Wüsste ich auch nicht.
Aber damals war es auf jeden Fall wichtig. Also da wurden Gewürze, Stoffe und so weiter, was eben aus dem Orient kam, dann weiter verhandelt. Und gerade auch die deutschen Händler hatten da ihr eigenes Zentrum, in dem sie Waren umgeschlagen haben und so Bankgeschäfte tätigen konnten. Also es war ein wichtiger Ort und genau in dieses Handelszentrum ist halt auch Fugger gekommen, was ihn bestimmt sehr positiv beeinflusst hat. Denn danach ging es auch schon los und das gesamte Familienunternehmen florierte. Er hat ein sehr gutes Händchen für Geschäfte und deswegen hat er es auch schnell dazu gebracht, passende Partner für seine Familie zu suchen, gute Geschäfte abzuschließen, zu investieren und so weiter. Und auf lange Sicht hat das seinen Namen eben bis ganz nach oben gebracht. Die Familie wurde also immer erfolgreicher und irgendwann hat sie dann auch angefangen, Geld zu verleihen. Und irgendwann auch so viel, dass sich sogar Könige und Herrscher an sie gewandt haben, wenn sie Geld gebraucht haben. Das finde ich richtig krass, dass du so eine Position hast, in der sich dann ein König Geld von dir leiht.
Ja, ist echt krass. Da kann sich ja ein ganzer Krieg sogar mit ihnen gewendet haben.
Habe ich dir das erzählt schon im Voraus?
Hey, nee, das habe ich mir jetzt nur gerade gedacht, weil zur damaligen Zeit standen ja auch Söldnerheere eigentlich nur unter Geld.
Ja, interessant. Darauf kommen wir gleich noch. Denn dieser ganze Geldverleih hat ihn auch dazu gebracht, dass er gleich mit dem Hause Habsburg so eine Partnerschaft eingehen konnte. Also, ich weiß nicht, ob das dir oder euch was sagt. Das ist eine sehr mächtige Dynastie, ein Fürstengeschlecht. Und dann im Spätmittelalter, in dem wir uns ja jetzt auch gerade befinden, haben sie sogar über Spanien, Portugal und so weiter geherrscht. Also die Habsburger waren sehr dominant in Europa. Der Fugger hatte auch direkt ein Gespür dafür, dass das eine Dynastie mit sehr guten Chancen war und dass sie halt wahrscheinlich Europa in der Zukunft auch beherrschen oder maßgeblich mit beeinflussen werden würden. Und deswegen war er dann auch mit seinen Krediten direkt sehr großzügig. Und die haben sie dann gebraucht, um Armeen aufzustellen und zu bezahlen, damit sie ihre Gebiete verteidigen konnten.
Oh, welch ein Zufall.
Ja, das hast du sehr, sehr gut getroffen.
Yes.
Als Pfand für diese Kredite durfte dann Fugger die Silberminen in Österreich betreiben, bis quasi die Schulden abbezahlt waren. Und damit ist er dann schon richtig auf den Geschmack von Minenarbeit gekommen und hat dann auch noch Kupferminen in Ungarn gegründet oder darin investiert und hat das dann sehr, sehr stark ausgebaut. Und ich finde, das charakterisiert ihn oder generell unsere großen Persönlichkeiten auch oft ein bisschen, dass sie eben nicht davor zurückgeschreckt sind, neue Wege zu gehen und Neues auszuprobieren und das auch weiterzubringen, was sie anfassen. Also er hat dann auch die Produktion gesteigert, die ganze Infrastruktur für den Transport und die Weiterverarbeitung errichtet und so weiter. Also er hat das sehr, sehr weit gebracht damit.
Ja, okay.
Und das ist auch schon der erste Punkt, an dem man sieht, dass er wirklich gut darin ist, die richtigen Partner zu finden und neue Geschäftsfelder zu erkennen. Also es sind schon zwei seiner herausragenden Eigenschaften, könnte man sagen. Er hatte aber auch auf jeden Fall ein Talent dafür, die Nerven zu bewahren, wenn es mal kritisch wurde. Das ist zu erwarten, wenn man mit Geld auch umgeht, finde ich. Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu schisserig dafür. Deswegen kaufe ich mir auch keine Aktien.
Oh.
Aber er war da nicht so verängstigt und er hat auch sehr oder ja relativ riskante Spiele mit dem Geldverleih gespielt. Es konnte quasi jeder bei ihm Geld anlegen, so ein bisschen wie in einem Sparbuch und hat das dann nach einer fixen Zeit mit Zinsen zurückbekommen. Fugger hat das dadurch bezahlt, indem er das Geld mit höherem Zins an andere verliehen hat. Ich habe ja jetzt zum Beispiel schon von den Habsburgern erzählt, denen er das zum Beispiel für die Finanzierung von Krieg geliehen hat. Aber allein schon da hätte es ja passieren können, dass die ihre Kämpfe verlieren. Und dann ist ja das Geld auch weg. Kann ihm ja nicht zurückgezahlt werden. Also das Ganze hing schon ab und zu mal am seidenen Faden. Und einmal ist ihm zum Beispiel auch sein größter Kunde verstorben.
Oh.
Das bedeutet, ja, das war ein Sparer und kein Leier. Und die Erben wollten dann diese riesige Summe einfordern, die bei Fugger lag, die er aber nicht hatte. Und dann musste er da auch mit geschickten Tricksereien quasi ein bisschen Schwindeleien dieses Schicksal abwenden. Also sie haben es dann im Endeffekt nicht eingefordert, aber das hätte ihn auf jeden Fall in den Bankrott getrieben.
Krass.
Ja, da muss man echt einen kühlen Kopf bewahren in so einer Situation.
Aber da ging ja dann bei ihm auch nicht alles so mit rechten Dingen dann zu.
Nee, das stimmt. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Also, wie gesagt, er war ein kühler Kopf, ein cooler Dude. Ich habe ja jetzt vorhin auch schon mal angeteasert, dass er die Geschicke Europas beeinflusst hat. Zum Beispiel, als dann seine Kupferminen, die er in Ungarn hatte, in Gefahr waren, weil das Land damals instabil war und es kamen auch immer öfter die Türken vorbei und haben das Land bedroht und überfallen. Und um seine Interessen zu schützen, hat er die Vereinigung von Österreich und Ungarn initiiert.
Das ist voll krass, dass sich so ein Ereignis einfach durch irgendeinen größeren Händler, sage ich mal, ja,
finde ich auch. Also ich meine, bestimmt haben da noch andere Sachen mit reingespielt, aber er hat quasi dafür gesorgt, also er hat natürlich fleißig geschmiert und hat auch gedroht, dass er quasi dem Kaiser das Darlehen streicht und dann hätte der Kaiser ja nichts mehr machen können, war irgendwie notorisch in Geldnot. Und dann gab es quasi eine Hochzeit zwischen Österreich und Ungarn. Und das Hochzeitsfest, bei dem irgendwie 10.000 Gäste waren, wurde auch von Fugger finanziert.
Oh, heftig.
Ja, und dadurch hatte dann eben Ungarn genug Macht, um sich auch zu schützen. Und seine Minen.
Ja, seine Minen.
Also, sich selbst konnten sie dann auch schützen, aber das war ihm ja wurscht.
Ja, genau.
Er hatte ja nur seine Minen. Ja, genau. Also, er war definitiv vieles. Und ich muss sagen, das fand ich ziemlich heftig, dass er als Kaufmann und Bankier wirklich mit allem gearbeitet hat, was ihm in die Finger gekommen sind. Zum Beispiel auch Ablasspapiere. Kennst du? Ja, kennst du das?
Ja, das ist halt, du bezahlst halt, du hast gesündigt, bezahlst der Kirche halt dann einen gewissen Strafsatz, den sie halt für diese Sünde verlangen und ja, dann ist ja die Sünde erlassen.
Ja, genau. Und zwar jede Sünde, die du begangen hast, das finde ich richtig heftig. Und dieses Geld geht dann normalerweise zum Beispiel in die Renovierung von der Kirche. Aber in Fuggers Fall ging es irgendwie auch um Neubau vom St. Petersdom, für den quasi diese Ablassbriefe ausgestellt wurden. Aber er hat einfach mal die Hälfte der ganzen Renovierungsgelder eingestrichen.
Ist das nicht aufgefallen?
Nee, also er hatte da auch einen Deal mit der Kirche.
Ah.
Aber finde ich schon ziemlich schäbig. Mhm. Also, dass er sich da dann so
bedient hat.
Ja, danke. ja, also auch, dass er da mitgemacht hat, obwohl er ja offensichtlich schon sehr viel Geld hatte.
Ich weiß nicht, so ab einem gewissen Satz können manche Menschen wahrscheinlich auch einfach nicht genug bekommen.
Und manche Menschen sind halt auch einfach gieriger als andere, ne?
Ja.
Vielleicht hätte er ein bisschen Genügsamkeitstraining gebraucht. Das macht menschlich nicht besser, aber ein super Ökonom, der Gute.
Auf jeden Fall.
Genau, also er hatte auch in der Kirche und im Kirchenwesen seine Finger im Spiel. Eigentlich war ja auch sein ganzes Konzept mit dem Zinsnehmen nicht im Sinne der Kirche, beziehungsweise eigentlich war das ja auch verboten, wurde aber wohl nicht so streng gesehen, vor allem nicht bei ihm. Also auch die Kirche hat sich bei ihm Geld geliehen oder Geld eingezahlt. Und wenn dann aber jemand dem Fugger was Böses wollte, hat er ihn als Wucherer diffamiert und ihn beleidigt, weil er eben Zinsen genommen hat. Und das hat seine Position ein bisschen gefährdet, einfach weil das Vertrauen seiner Kunden das Wichtigste war. Und deswegen wollte er dann auch auf lange Sicht, dass er eine offizielle Genehmigung für seinen Zinshandel erhält von der Kirche. Ja, klassische Lobbyarbeit, hier ein bisschen theologische Streitgespräche geführt. Das war ja früher wohl öfter so. Ich habe ja schon von der Päpstin erzählt, dem Buch, das ich gelesen habe. Und da geht es dann öfter darum, dass man wirklich auch argumentiert, warum jetzt diese und jene Stelle in der Bibel wortwörtlich zu nehmen ist und weswegen die andere Stelle nur sinnbildlich verstanden werden kann und so. Also sehr viel Theorie. Und da hatte er dann halt einen super Redner mit an Bord. Und dann wurden diese entsprechenden Textstellen in der Bibel so gedeutet, dass das Zinsnehmen an sich nicht verboten ist, aber man den anderen halt nicht über den Tisch ziehen soll.
Mhm.
Also ziemlich krass, finde ich. War dann im Endeffekt auch irgendwie nicht mehr wirklich ein kirchliches Thema oder religiöses, so wie ich finde.
Nee, gar nicht.
Und was ich auch noch erzählen muss, er hat wirklich auf super viele Dinge Einfluss genommen. Also zum Beispiel auch hat er dafür gesorgt, dass die Hanse also dieser Händlerverbund der Hafenstädte im Norden,
genau,
immer mehr an Bedeutung verloren hat. Aber ich spreng ja jetzt schon alle zeitlichen Grenzen. Deswegen möchte ich noch eine Sache erzählen, die ich richtig krass fand. Nämlich, dass er eben nicht nur auch so einen bedeutenden Einfluss auf die Kirche nehmen konnte, sondern dass er durch sein Reichtum und auch durch die ganzen Bestechungsgelder, die er gezahlt hat, beeinflussen konnte, wer König wurde.
Oha.
Ja, die Könige wurden nämlich zur damaligen Zeit von den sogenannten Kurfürsten gewählt.
Ja.
Und wie gesagt, da konnte man halt ordentlich schmieren. Und dank Fugger kam dann König Karl der V., später dann auch Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, an die Macht. Ich habe jetzt tatsächlich nichts finden können, wofür man diesen Karl den V. vielleicht im Voraus bereits gekannt hätte. Also er ist jetzt keine schillernde Persönlichkeit oder so.
Ja.
Aber allein, dass, ich sag mal, ein einfacher Kaufmann so viel Macht hat, den König so mitzubestimmen, das fand ich richtig heftig.
Ja, das ist echt heftig. Hätte ja nur noch gefehlt, dass er sich selber auf den Thron gesetzt hätte. Aber ich glaube, so weit wäre es dann doch auch nicht gegangen. Das wäre vielleicht aufgefallen.
Ja, das stimmt. Das wäre dann natürlich noch der letzte Schritt gewesen. Auch irgendwie so passt zu seiner Selbstüberhöhung. Er stand ja sowieso irgendwie über allem gefühlt mit dem entsprechenden Geld. Ist ja auch heute an manchen Stellen definitiv noch so.
Ja, stimmt.
Naja, also Fugger, wie gesagt, reich, nicht unbedingt ein ehrlicher Mensch und bestimmt auch nicht immer beliebt. Es waren auch viele neidisch auf ihn oder waren halt auch mit seiner Machtposition nicht einverstanden. Zum Beispiel Ritter, die immer mehr verarmten, weil Kriege hat man jetzt halt dann immer mehr auch mit Kanonen geschlagen, oder Bauern und zum Beispiel auch Martin Luther. Das ist ja sehr bekannt, dass er vom Ablasshandel kein großer Fan war, absolut verständlich. Und da ist er einfach mit verschiedenen, auch bekannten Persönlichkeiten aneinander geraten. Aber Geld regiert die Welt, weil er eben so reich war, war er schon sehr sicher. Also er konnte alle bestechen, die er wollte, er konnte sich Krieger kaufen. Die Reichen und Mächtigen waren oft seine Verbündeten, konnte man sich ja auch bedingt irgendwie kaufen. Und der Einzige, der seinem Treiben ein Ende machen konnte, ich möchte ihn jetzt nicht so negativ beleuchten, aber da war schon auch vieles im Busch, was nicht ganz koscher war. Und ja, tatsächlich das Einzige, was ihn dann von der Bildfläche gewischt hat, war das Alter. Ein ganz normaler, unspektakulärer Tod. Danach hat sich dann leider auch sein Geschäft relativ schnell verloren. Also so 100 Jahre nach seinem Tod löste sich das Unternehmen schon wieder auf. Also obwohl sein Neffe das dann fortgeführt hatte und so, aber dieses Geschick, ich habe ja jetzt viele Eigenschaften beschrieben, die er irgendwie mitgebracht hat, wie er es weit bringen konnte, das hat dann wohl gefehlt.
Ja, das stimmt. Das ist, kann ich mir echt vorstellen, dass es sehr schwierig ist, sowas aufrechtzuerhalten.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch in so große Fußstapfen zu treten, kann auch einfach eine krasse Bürde sein. Ist nicht immer so, dass das dann easy wäre, sich im gemachten Nest auszubreiten oder so.
Das stimmt.
Genau. Und was vielleicht noch bekannt ist von Fugger, das ist die Fuggerei. Die ist noch heute in Augsburg. Was?
Die Fuggerei.
Bring bitte keinen Kommentar dazu.
Ist okay.
Das ist ja so eine soziale Wohnsiedlung in Augsburg, wo verarmte Bürger aus Augsburg hin können. Also keine Bettler oder Verbrecher, sondern eher so unglücklich verarmte Personen. Und da gibt's 140 Wohnungen in der Anlage und die kosten auch heute noch nur 88 Cent Kaltmiete pro Jahr.
Oha, geschenkt.
Ja. Ziemlich gut. Damit wollte er sein Seelenheil wahren, weil alle, die quasi in seinen Wohnsiedlungen leben, müssen jeden Tag Gebete für ihn und seine Familie sprechen. Da war ihm dann sein Seelenheil wohl doch wichtig. Jo, und ein Abschlussfact über ihn. Sein Vermögen betrug zu Hochzeiten 2% der gesamten europäischen Wirtschaftsleistung. Das wären heute in etwa 280 Milliarden Euro. Ich fand tatsächlich, dass das gar nicht so viel klingt und dachte, hä? Die ganzen aktuellen reichsten Menschen der Welt haben doch Billionen. Aber da habe ich mich gehörig verschätzt, tatsächlich. Also, Jeff Bezos hat...
Klapp, nur 100, wenn überhaupt, Milliarden, oder?
180 Milliarden hat er.
180 sogar, okay.
Ja, ist krass reich.
Ja, aber, ja, auf jeden Fall.
Aber ich habe natürlich gedacht, wie wenig.
Ja, aber das ist ja echt super krass, wenn Fugger dann einfach nochmal 100 Milliarden mehr hatte und dann aber auch noch zu so einer Zeit.
Also ich weiß natürlich nicht, wie sich das damals ausgedrückt hat und was in diese Berechnung mit eingeflossen ist. Es kann natürlich schon sein, dass sich sein Vermögen irgendwie anders berechnet hat, als man das jetzt von Jeff Bezos berechnet.
Okay, ja, das kann natürlich sein.
Weiß ich nicht. Ja, aber auch wenn es weniger war, ist es immer noch krasses Geld, ein krasser Typ. Und ich finde, für das, was er alles mit beeinflusst hat und wo er wirklich überall, ja, seine Finger im Spiel hatte, finde ich, ist er wirklich sehr unterschätzt und eher nicht so bekannt.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
So, jetzt ist mein Mund auch echt schon ein bisschen fusselig gequatscht. Ich muss es zugeben. Erstmal einen Schluck trinken und mir deine berühmte Persönlichkeit gönnen. Ich lausche.
Meine berühmte Persönlichkeit. Okay. Also als allererstes hatte ich so ein bisschen an Benjamin Franklin gedacht. Dann,
Geil.
ja, habe ich so angefangen, mich ein bisschen so zu informieren. Und das ist ja einfach brutal, was der alles gemacht hat.
Echt?
Ja, das war so ein Mammutprojekt. Da hätten wir deine Geschichte von Fugger nochmal von der Zeit her ein ganzes Stück übertreffen können.
Okay, das ist eine Kunst. Was hat er denn so Krasses gemacht?
Ja, unter anderem ist er ja dafür bekannt, dass er an der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gearbeitet hat.
Mhm,
Oder
stimmt.
er hat auch freiwillige Feuerwehren gegründet, die es zur damaligen Zeit noch gar nicht so gab in den Vereinigten, ja doch, Vereinigten Staaten.
In den dann Vereinigten
In
Staaten,
den
ja.
dann Vereinigten Staaten. Ja, er selbst ist ja dann auch durch verschiedene Druckereien, bei denen er mitgearbeitet oder dann später auch eigene geführt hat, groß geworden. Und dann war er auch noch Erfinder und hat einfach so unglaublich viel gemacht und da habe ich mich so ein bisschen verloren gefühlt.
Das glaube ich. Aber es klang jetzt schon nach viel, aber theoretisch hast du ihn ja jetzt schon beschrieben.
Okay, fertig, du
Ciao.
bist dran. Was hast du für ein...
Nee, aber du hast jetzt, in dem Fall hast du ihn nicht mitgebracht.
Nee, ich habe mich dann für eine weniger bekannte Person entschieden, die aber vielleicht auch einige Leute von euch kennen, und zwar Peter Karl Fabergé.
Ah, von den Eiern.
Ja, ganz genau. Und ich kenne ihn, also ich habe das aus dem, ich weiß, ich kann es nicht mehr genau sagen, was für Cartoons das waren, aber da waren auch halt diese Eier so halt als hochpreisiges Objekt so im Vordergrund. Und ich habe, bis ich mich vor Tagen jetzt über ihn informiert habe, dachte ich immer, dass er mit P geschrieben wird, also Papeche.
Pabashi.
Ja.
Das klingt irgendwie nach einem Zungenbrecher. So
Ja.
Pabashi. Okay. Vielleicht waren das so Donald Duck Comics. Das kommt mir
Ja,
ja
irgend
bekannt
sowas.
vor.
Das kann schon sein. Weil da war ja auch viel Geld vorhanden. Bei Dagobert zumindest.
Ja, das stimmt.
McMoney Sack.
McMoney-Sack.
Ja, das war Dagoberts größter Konkurrent.
Das war der Schotte, ne?
Ja.
Wie geil. Oder im Witz, also in so einer Redaktion würde ich auch gerne arbeiten und Namen erfinden. Also auch so ein Donald Duck, weißt du, wie dämlich. Geil.
Ja gut, aber gehen wir mal zurück zu unserem Peter Karl.
sorry.
Und zwar ist er im Mai 1846 geboren. Und ja, wie du schon sagtest, ist er durch seine Eier dann bekannt geworden.
Seine Eier. Ich kann's auch, nicht nur du.
Ja, und er ist schon in eine Goldschmiedfamilie geboren worden, also bereits sein Vater war einer. Und er ist dann auch erfolgreich in seine Fußstapfen getreten. Er hat nämlich schon sehr früh angefangen, als Juwelier zu arbeiten und hat dann bereits mit 26 schon das Geschäft seines Vaters übernommen. Also, ja, hat er uns wieder ganz schön was vorgemacht mit seinem Alter.
Nee.
Ja gut, 1, 2 Jahre haben wir noch Zeit,
Ja.
aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt schaffe, in der Zeit noch ein Juweliergeschäft zu leiten.
Das Problem ist eher, ja, dass unsere Eltern jetzt erstmal so ein Geschäft aufziehen müssten.
Ach so, dass wir es dann noch schnell wegschnappen
Ja,
könnten.
das klappt nicht.
Aber er war auch ein richtiger Workaholic und hat nebenher auch noch in einem Kunstmuseum gearbeitet und hat dann die Schmucksammlungen halt restauriert und instand gesetzt, die dort ausgestellt waren. Und ich habe davon noch nichts gehört, aber das Museum ist wohl eines der größten und schönsten auf der ganzen Welt, und zwar das Eremitage.
Eremitage. Hat das irgendwie eine Übersetzung, von der du wüsstest?
Ja, Eremitage wird als oder bedeutet im Deutschen Behausung eines Einsiedlers oder für einen Einsiedler.
Okay, hat ja also nichts wirklich mit der Sache zu tun dann, oder?
Nee, glaube ich dann eher auch nicht.
Okay.
Und das alles hat er übrigens zusammen mit seinem Bruder gemacht. Und diese ganzen Tätigkeiten inspirierten die Fabergés, Geschmeide, Schmuckstücke und so weiter im altrussischen Stil zu machen und haben sie in einer eigenen Werkstatt dann angefertigt. Und diese Geschäftsstrategie brachte dann auch schon ihre ersten Erfolge.
Okay, kleine Frage, was ist denn der altrussische Stil?
Das ist halt sehr prunkvoll, also viel Gold und Juwelen, Perlen, alles, was man sich so vorstellen kann, was einen hohen Wert hat.
Okay, so stelle ich mir eigentlich alten Schmuck generell vor.
Ja, aber die haben dann vielleicht bestimmte Muster und Kombinationen dieser Metalle oder ja, hochwertigen
Okay.
Edelsteine gehabt.
Okay.
Und der Durchbruch gelang den Brüdern dann bei einer bekannten Handwerksausstellung in Moskau, wo sie dann ein paar ihrer Arbeiten an den damaligen Kaiser von Russland verkaufen konnten.
Kaiser. Ich dachte, Russland hätte Zahn.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Und bis 1725 waren es auch eher Zaren. Oder in der früheren Geschichte hatten sie sogar auch nur den Titel von Großfürsten oder sogar nur Fürsten inne. Denn der Zar, der geht eigentlich auf Cäsar zurück und ja, bedeutet dann eigentlich auch nichts anderes als Kaiser.
Hey, das ist ja dann lächerlich. Warum haben sie sich dann umbenannt?
Gute Frage.
Dämlich. Okay.
Naja, auf jeden Fall kam dann das klassische Fabergé-Ei. Und das stieß auf sehr großen Anklang. Und für das erste Gebaute hat er sogar eine Goldmedaille von dem Kaiser bekommen. Dabei hat er das nicht mal selbst entwickelt, sondern die Idee stammt eigentlich von einem finnischen Goldschmied, der quasi auf dieses Musterbrauchtum aus dem Altrussischen angesprochen hat. Und
Okay. Kleine Frage, sorry.
natürlich.
Was ist denn das Fabergé-Ei? Oder erzählst du das jetzt?
Ja, und zwar sind die Papagei-Eier halt, in Russland war halt so ein Brauch, dass man halt zu Ostern, dem größten christlichen Fest, halt Eier verschenkt. Und ja,
So
na,
wie hier. Oder
genau.
normale Eier auch. Okay.
Ja, oder halt auch aus Holz. Aber das war ja natürlich nicht standesgemäß für einen Kaiser. Deswegen hat er dann Gold, Platin, Silber, Emaille und sogar Perlmutt und Elfenbein verarbeiten lassen. Und das hat er dann zu einer Tradition gemacht und hat sich zu jedem Osterfest so ein Ei bauen lassen und hat das dann seiner Frau geschenkt, also der Kaiser seiner Frau.
Der Kaiser seine, ach so, der Kaiser hat das seiner Frau
Genau,
geschenkt.
der Kaiser hat die Eier seiner
Ah,
Frau geschenkt.
ich dachte, du hast jetzt gerade so einen richtig krass grammatikalisch schlechten Satz gebaut. Der Kaiser seine Frau.
Nee, 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 nee.
Weißt du, was ich meine?
Für diese Eier hat er auch damals schon renommierte Juwelierpreise abgeräumt.
Gab's sowas damals schon?
Ja,
Verrückt.
also ich denke schon, dass damals sich auch schon in vielen Kategorien die Leute untereinander gemessen haben. Wer ist der Beste?
Wir können am besten Fabergé,
Nee,
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 Eier.
da hatte er ja sozusagen auch das Patent drauf. Also da hat er sich
Ach
eigentlich,
so.
ja, da auch der Name. Also es gibt auch nur echte Papagei-Eier, die dann,
Fabergé, hast du gesagt?
das hast du eben auch gesagt. Oder ich hab's
Nein,
verstanden,
nein.
Fabergé-Eier. Also er hat auch jedes seiner Eier mit einem Haltstempel versehen. Und es sind auch nur 52 in kaiserlicher Qualität entstanden, die halt der Kaiser und später auch sein Sohn dann haben von ihm herstellen lassen und in der Familie oder auch an Freunde teilweise verschenkt haben.
Aber wie kann man das denn patentieren lassen? Also weißt du, das ist ja einfach nur
Na ja.
Schmuck in Eierform. Ja, was willst du da
Ja
sagen? Niemand
gut.
anders darf ein Ei in
Ja
Schmuckform
gut, nee,
machen.
vielleicht, Patent war vielleicht das falsche Wort, es kam halt eher auf den Namen drauf an. Also es gab bestimmt Leute, die dann auch goldene Eier verziert haben und nachgebaut haben, aber die sind halt einfach nicht an das Original herangekommen.
Und hießen dann halt nicht Fabergé-Ei.
Genau, sondern halt
Ja.
Goldei oder Klaus-Meyer-Ei, der es halt geschmiedet hat, wie auch immer.
Okay, den gab's nicht.
Nee, das habe ich mir ausgedacht.
Okay.
Ja, und diese 52 Eier in der Zahnfamilie, die ich eben erwähnt hatte, sind heutzutage in der ganzen Welt verstreut. Und zwar hat das mit der Oktoberrevolution zu tun, wo dann Lenin, auch ein bekannter Name, die Eier an sich genommen hat und sie halt einfach an westliche Kunsthändler verkauft hat, um halt die Staatskasse etwas zu füllen.
Oh, das ist aber hart, oder? Wieso hat er das nicht wertgeschätzt, dass er so tolle Eier hatte?
Ja. Weiß nicht, gute Frage. Vielleicht hat er einfach das Geld, er hat ja das Geld gebraucht, um auch ein Heer auf die Beine zu stellen. Und da war halt Geld besser als Eier.
Ja, okay. Obwohl man für einen Krieg schon auch Eier braucht.
Auf jeden Fall. Ja, aber die meisten dieser Eier sind auch wieder aufgetaucht. Ein Großteil davon sind auch wieder in Russland. Beispielsweise sind aber auch 4 Stück in Deutschland und auch an die 10 Stück knapp in den USA. Und 3 Stück hat sogar die Queen, also die
Ah,
britische.
okay, krass. Sind die in Deutschland dann irgendwie in Museen ausgestellt?
Genau in Baden-Baden in einem
Ach, in
Fabergé-Museum.
einem Museum. Sind da noch andere Sachen oder sind da einfach nur 4 Eier? Ach so,
Nee,
er hat ja auch anderen Schmuck gemacht,
genau,
ne?
Schmuck, ja. Da werden auch von anderen, also nicht nur von Fabergé, das ist halt eine Schmuckausstellung.
Ach so, okay.
6 Stück dieser Eier sind aber verschollen, also da weiß man nicht, wo sie jetzt sind, aber ja, wer weiß, ob sie auch je wieder auftauchen, weil es gibt ja auch so noch ein paar Eier, die in einem Privatbesitz sind. Aber es gibt ja keinen richtigen Eigentümer mehr, also es kann ja damit auch gehandelt werden, sage ich mal. Also die Eier waren echt ein richtiger Volltreffer und sind heute und waren damals auch schon super begehrt. Mit diesem großen Erfolg ist es ja auch nicht verwunderlich, dass er schließlich kaiserlicher Hofjuwelier wurde und dann zum Beispiel auch die Kronjuwelen oder auch Tischuhren und Skulpturen für den Kaiser gefertigt und designt. Und zu den Hochzeiten unterhielt die Familie sogar Niederlassungen in Moskau, Odessa, Kiew oder sogar London mit mehr als 700 Mitarbeitern.
Das ist echt krass für so eine kleine Schmuckschmiede.
Ja, aber das alles ist dann auch mit einem Fingerschnippen verloren gegangen. Und zwar in der Oktoberrevolution, die ich ja eben schon erwähnt hatte, wurde er einfach enteignet. Also alle seine Geschäfte, Fabriken wurden nationalisiert. Und er war dann gezwungen, nach Finnland und später dann nach Wiesbaden zu fliehen. Und sein Lebenswerk war einfach zerstört, was ihn auch dann so schwer traf und belastete, dass sein Gesundheitszustand sich dramatisch verschlechterte und er an dessen Folgen dann auch starb.
An gebrochenem Herzen.
Ja, genau, denn alles, was er in seinem Leben aufgebaut hatte, wurde ihm einfach genommen und er konnte nichts dagegen machen.
Wann war das? Die Oktoberrevolution? Bin gar nicht informiert.
1917.
Okay.
Ja, und das war's dann auch schon mit ihm. Krasser Aufstieg, schnelles Ende, was keiner hat kommen sehen.
Immerhin hat er jetzt in der aktuellen Zeit immer noch einen krassen Ruf.
Oh ja, auf
Also
jeden Fall. Also,
Fabergé kennt man auf jeden Fall.
ja, und die Eier werden sich wahrscheinlich auch ewig halten und immer in Museen stehen oder vielleicht sogar auch nochmal gehandelt werden, aber damit hat er sich schon unsterblich gemacht.
Obwohl ich es eigentlich krass finde, dass sowas wie ein Fabergé-Ei. Das hat ja null Sinn und niemand von uns hat je eins gesehen. Dass man das trotzdem kennt. Krass auf jeden Fall. Aber jetzt hatten wir immerhin zwei richtig reiche Dudes. Wenn der Fugger zur Zeit Fabergés gelebt hätte, hätte er bestimmt die krasseste Sammlung der Eier gehabt.
Ja, vielleicht hätte er sich auch selbst einfach welche herstellen lassen, mit denen er noch handeln könnte.
Ja, bestimmt. Crazy. Ist dein Mund jetzt auch fusselig?
Dann lass uns doch jetzt mal zu meiner Lieblingskategorie gehen, und zwar zu den Sagen und Mythen.
Ja, finde ich gut. Ich darf wieder
Ja, leg mal
anfangen.
los, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Tüm tüm. Ja, also tatsächlich ist mir aufgefallen bei der Recherche, dass wir einfach von Anfang an umstellen hätten sollen auf solche Mythen und Geschichten zu Begrifflichkeiten, die wir im echten Leben noch benutzen. Weil ich habe mir dann so ein paar durchgelesen und so bekannte Geschichten. Da gibt es ja auch so A-Z-Listen auf Wikipedia. Und dann gab es da einfach so Argusaugen, Achillesferse, Aphrodisiakum, alles aus der griechischen Mythologie. Hätte ich alles richtig geil
Ja,
gefunden.
das ist echt mega geil. Das war super stark, das A.
Aber das haben wir halt alles nicht benutzt. So, jetzt sind wir nur noch mit den schlimmen Buchstaben. Jetzt hängen wir nur noch an den schlimmen Buchstaben rum. Naja,
Fürchterlich.
egal. Ja, genau. Fatal. Ja, egal. Im Endeffekt habe ich trotzdem eine nette kleine Geschichte gefunden. Und zwar zu den Göttinnen Flora und Fauna.
Oh.
Die sagen hoffentlich dem einen oder anderen was.
Wäre schlecht, wenn nicht eigentlich.
Ja, ich weiß es nicht. Mir ist ja schon aufgefallen, dass ich vielleicht manchmal auch Begriffe benutze, mit denen andere nicht so um sich werfen.
Ja, aber
Also.
Flora und Fauna, also das muss man eigentlich
Ja,
auf jeden Fall in der
hoffentlich.
Schule gehört haben.
Das ist gut. Genau. Die liebe Fauna nimmt ihren Ursprung bei Faunus. Das ist so ein altitalischer Gott der Natur und des Waldes. Und er war auch Beschützer von Bauern und Hirten und dann natürlich vom vom Vieh der Hirten und auch den Äckern. Also so ein bisschen Rundumschlag Natur und Pflanzengott. Und der Draht oder tritt auch in vielen verschiedenen Gestalten und vielen Namen auf. Vielleicht sagt euch auch der Name Pan was. Mhm. So heißt er in der griechischen Mythologie, so ein Hirtengott. Da gibt es ja, glaube ich, auch einen Film dazu.
Pans Labyrinth.
Also das finde ich, ja, das ist ja auch der. Also ist auch nicht unbekannt. Und die Fauna ist eben das weibliche Gegenstück zu Faunus, sagt also schon sehr vieles. Und je nach Geschichte ist sie seine Frau oder seine Schwester oder auch seine Tochter. Und ich muss sagen, ich habe mir da ein paar Mythen dazu durchgelesen, die finde ich ein bisschen krank. Also in der Version, in der sie die Tochter ist, stellt er ihr irgendwie nach und begehrt sie die ganze Zeit. Und ja, verwandelt sich dann in eine Schlange, um ihr endlich nah sein zu können. Ein bisschen verdreht.
Da wollte ich gerade eigentlich noch Witze drüber machen. Als du so aufgezählt hast, Frau, Tochter oder auch Schwester, wollte ich schon sagen, naja, solange sich da nicht zwei Sachen überschneiden.
Ja, ups, griechische Mythologie, schwierig.
Ja, da habe ich schon wieder was. Okay, mach mal weiter.
Ja, genau. Und in der Version, in der sie zum Beispiel seine Frau ist, da betrinkt sich Fauna und dann schlägt er sie tot. Weil, ja, großes Verbrechen. Ich kenne auch viele Männer, die das wirklich schlimm finden, wenn Frauen sich betrinken. Und als Wiedergutmachung für, ja, diese nicht so nice Aktion, macht er sie dann zur Göttin. Also, da gibt's so das ein oder andere nicht so schöne Ursprungsgeschichtchen. Ja, aber im Endeffekt ist das ja auch gar nicht so wichtig, sondern sie selbst ist eben bedeutsam, denn sie ist, und das habe ich eigentlich anders erwartet, die Göttin der Fruchtbarkeit und der Heilung und auch der Jungfräulichkeit und der Frauen. Also eine sehr weibliche Göttin, wie ich finde. Man sagt auch, dass sie einfach die gute Göttin ist. Also sie wurde Bona Dea genannt oder Bona Dea, lateinisch. Für gute Göttin eben. Aber das finde ich persönlich eigentlich komisch, weil ich dachte jetzt wirklich, dass sie mehr die Göttin der Tiere ist oder so. Denn der Begriff Fauna, den wir auch heute kennen, der geht definitiv auf sie zurück. Aber damit sind ja alle in der Natur vorkommenden Tiere in einem bestimmten Gebiet oder vielleicht auch die ganzen Tierarten in einem Gebiet gemeint. Also deswegen dachte ich, dass sie die Göttin der Tiere sein wird. Aber hat sich jetzt für mich nicht so ganz bestätigt.
Also das hätte ich eigentlich auch gedacht, dass wenn sie sogar schon Fauna heißt, dann auch was mit den Tieren zu tun hat.
Ja, ist in dem Fall nur bedingt so. Genau.
Okay.
Und das Gegenstück zu Fauna ist die Flora. Das ist auch eine römische Göttin, wobei es den Überlieferungen zufolge auch möglich ist, dass sie schon vor dem ganzen griechischen und römischen Mythologie-Run dass es sie da schon gab. Und sie ist die Göttin der Blumen, beziehungsweise der Blüten und die Göttin der Jugend. Das mir auch so gut gefällt. Und nach der Erzählung war sie früher eine Nymphe. Das sind so weibliche Naturgeister. Mhm. Und die griechische Mythologie ist ja schon super unlogisch. Sie wurde verfolgt von einem Wind in Menschenform.
Ja.
Und der hat sie quasi dann zur Frau gemacht. Also sie waren eigentlich beide keine Menschen. Dann hat sich der Wind in einen Mensch gewandelt und sie verfolgt und gefangen und auch zu Menschen gemacht. Das ist ihr Leid, würde ich mal sagen. Und was ich cool fand, weil hier können alle Punkten, die schon mal aufgepasst haben in den vorigen Folgen, sie ähnelt ein bisschen dem Bacchus. Denn sie ist auch die Göttin der Sinnesfreuden und des Genusses und sie gilt sogar als Schutzgöttin der Prostituierten. Also alle Dinge, die Spaß machen, kommen zu ihr und zu Bacchus. Und auf diese Flora geht dann auch die Pflanzenwelt zurück, also der ganze Bestand an Pflanzen, Sippen und so weiter, eben auch aus einer bestimmten Region, wie bei den Tieren auch. Und so habt ihr jetzt eigentlich nicht viel Neues dazu gelernt, aber zumindest wisst ihr jetzt, dass Flora und Fauna auch Göttinnen sind und die Begriffe von den beiden kommen.
Ja, damit hat man aber doch schon was gelernt.
Das ist gut, das freut mich. Und wenn ihr nicht wisst, was Flora und Fauna sind, dann meldet euch bei Michael und er gibt euch eine kleine Nachhilfestunde.
Ja, macht das. Macht das nicht.
So.
Ja.
jetzt höre ich auf zu schnacken. Ich muss nämlich schon ein bisschen pinkeln. Das heißt, wir müssen Gas geben.
Oh.
Michael? Nee, du natürlich nicht. Du hast noch nicht so viel geredet wie ich. Das müssen wir euch schon auch mal sagen. So im Nachhinein fällt dann immer auf, ich habe ungefähr doppelt so viel geredet wie der Michael. Peinlich.
Ach nee, das passt doch.
Erzähl mir deinen Mythos, deine. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Hau raus.
Ja, also ich habe natürlich mal wieder auf gar nichts gehört und einfach gemacht, worauf ich Lust habe.
Auf was hättest du hören sollen?
Ja, dass es jetzt so Wörter sind, die heute noch genutzt werden, wie bei dir Flora und Fauna, und dass man daraus was mitnehmen kann. Aber ich habe
das mache ich nur, das mache ich nur aus Anbiederungssucht, damit uns alle gerne zuhören. Ist egal.
Ja, also ich habe mir einfach eine coole Geschichte geschnappt mit F, und zwar Frankenstein. Ja, und zwar ist das ein Roman, also ein Buch, das geschrieben wurde von Mary Shelley. Und die Geschichte handelt von einem jungen Schweizer namens Viktor Frankenstein. Er hat damals an einer der renommiertesten Universitäten überhaupt studiert, und zwar an der Universität für Naturwissenschaften in Ingolstadt. Und
ist aber kein realer Mensch, oder? Also das basiert nicht irgendwie auf einer Persönlichkeit, die es gab.
Nee, also es ist keine echte Geschichte, das ist ein ausgedachter Roman.
Ja, dass die Geschichte nicht stimmt, das dachte ich mir schon. Aber ich dachte, vielleicht gab es den Mann.
Ja, okay. Nee. Und da, also an der Universität, hat er bei seinen Arbeiten entdeckt, wie man toten Stoffen Leben einhaucht. Okay. Und so beschloss er dann, ein menschliches Wesen zu erschaffen.
Das ist ja sehr weit hergeholt, dass er das spontan mal in der Uni lernt.
Da hat die gute Mary sich auf jeden Fall, hat sie ihre Fantasie blühen lassen. Ja, auf jeden Fall hat er monatelang dann Materialien und Apparaturen zusammengeschleppt, um halt sein Monster zu erschaffen. Aber er hat dabei sehr geschlampt, weil er es unbedingt schaffen wollte und auch schnell. Und dann beim ersten Atemzug seiner Schöpfung war er schon richtig angeekelt davon, weil es so hässlich und furchteinflößend war.
Auch geil.
Ja.
Oh ja, okay, schnell, schnell. Oh nein, das ist hässlich geworden.
Ja. Und dementsprechend ist er dann auch einfach geflüchtet aus seinem Labor, und das Monster ist dann halt irgendwann ausgebrochen. Und ja, dann geht die Geschichte so richtig los.
Ach, okay. Ich dachte, das ist es quasi schon.
Nee, also das Monster, es geht dann eher um das Monster, was das halt so alles anstellt. Also ich will euch jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, falls ihr das Buch lesen wollt, aber bei der Flucht aus dem Labor ließ dann das Monster etwas Wichtiges mitgehen, das Tagebuch von Viktor Frankenstein. Und das wird später nochmal wichtig für uns. Ja, am Anfang ist es schon noch ziemlich lieb und hilft auch den Menschen im Winter zum Beispiel beim Schneeschieben und hackt Holz und sowas. Aber als die Menschen dann sehen, was ihnen da geholfen hat, also ich weiß nicht, was sie sich sonst gedacht haben, oh mein Gott, das Holz hat sich von selbst gespalten. Aber wie sie dann gesehen...
Also es hat sich nicht verkleidet, sondern sie haben einfach nicht gewusst, was es war.
Genau, sie haben einfach nicht gewusst, was es war. Und wie sie dann das Monster mal dabei entdeckt haben, haben sie sich auch davor gefürchtet und haben es dann mit Mistgabeln und Fackeln verjagt. Und daraufhin hat es halt diesen Groll gegen Menschen dann entwickelt.
Boah, wie fies, oder?
Ja, das ist echt gemein.
Weil das Ding so ein bisschen hässlich ist. Vor allem ist er ja selber schuld. So alles schnell, schnell und dann, ups, sieht scheiße aus.
Ja.
Ciao.
Ja. Und dann hat das Monster auch in den Wintern, wie es dann die Menschen belauscht hat, hat es halt auch die Sprache gelernt. Und dadurch konnte es dann das Tagebuch von Viktor lesen und hat darin gefunden, wo er wohnt. Und ist dann zu seiner Familie gegangen und hat dort allerlei Schabernack getrieben, woraufhin Viktor dann auch von Ingolstadt zurück nach Genf ging. Also er kam übrigens aus Genf, also er ist da geboren, hat dann in Ingolstadt studiert, ist dann wieder nach Ingolstadt geflüchtet und musste dann wegen dem Monster wieder nach Genf zurückkehren, wo seine Familie die ganze Zeit war.
Oh, das ist so viel von ihm, dass er seine Familie die ganze Zeit alleine lässt. Was hatte er denn? Hatte er Kinder und so?
Nee, gar nicht. Also es waren halt seine Eltern und Geschwister.
Ach so, ich dachte jetzt Frau und Kind und Kegel, oder wie heißt das?
Nee, also es war halt seine Eltern und Geschwister, wie gesagt. Also das Monster hat dann die Familie aufgesucht und hat ihnen auch Schwierigkeiten bereitet. Und als Viktor dann zurück bei seiner Familie war in Genf, hat er sich halt auf die Suche nach seinem Monster gemacht.
Ich dachte, das wäre bei der Familie.
Ja, aber es hat sich ja versteckt gehalten. Es hat ja nur ein paar Sachen gemacht, was ihm nicht so gepasst hat.
Zum Beispiel Schnee geschippt.
Nee, das nicht. Aber das will ich jetzt nicht so vorwegnehmen, sonst könnt ihr euch ja auch sparen, das Buch zu lesen, wenn ich euch jetzt alles darüber erzähle.
Wahrscheinlich würden sich das alle wünschen, aber für die wenigen, die es noch lesen möchten, das ist nett.
Ja. Auf jeden Fall hat er das Monster dann auch gefunden und das Monster hat dann von seiner Leidensgeschichte erzählt und hat dann einen Wunsch an Frankenstein gerichtet und zwar wollte es eine Frau haben, was genauso grässlich und hässlich ist, womit es seine Restzeit halt verbringen kann. Und dem willigte Viktor Frankenstein dann auch ein.
Also er macht jetzt eine hässliche Frau für den hässlichen.
Ja, also er hat damit angefangen, aber dann hat er Angst gehabt. Oh ja, wenn ich denn jetzt so eine hässliche Frau mache und die sich dann auch fortpflanzen, vielleicht. Ja, dann haben wir ja voll die Plage und dann vertreiben sie vielleicht auch uns Menschen, weil sie ja halt hässlicher, aber auch viel stärker und größer als wir sind.
Er hat ja den Menschen komplett gebaut, ne? Er hätte ja auch einfach die Reproduktionsorgane weglassen können.
Ja, das stimmt allerdings. Oder er hat ja jetzt auch mehr Zeit und hat auch schon gelernt. Vielleicht hätte er auch einfach eine schöne Frau machen können. Aber ja, man weiß ja
Schöne
nicht genau.
Mischlingskinder.
Genau. Und ja, also wie gesagt, er hat dann angefangen, diese Frau zu bauen, aber dann überkam ihn halt diese Zweifel und ja, dann hat er sie halt vor den Augen des Monsters vernichtet, was es dann ziemlich wütend gemacht hat.
Verständlich, er hat sich ja schon verliebt.
Und Viktor floh dann halt zurück seine Heimat nach Genf.
Schon wieder. Er ist schon ein richtiger
Ja,
Angsthase, oder?
wieder gleich
Schisser.
abgehauen. Und da hatte er aber auch schon eine Geliebte, die Elisabeth, die er dann heiratete. Aber das hat das Monster gar nicht eingesehen, warum er jetzt so ein glückliches Leben führen sollte und ich nicht. Und da ist es hinterhergegangen und hat noch in der Hochzeitsnacht die Vermählte von dem Viktor umgebracht.
Und das erzählst du jetzt. Das eine sparst du aus. Und das erzählst du jetzt.
Okay. Vielleicht ist mir das jetzt so rausgerutscht aus dem Flow, aber
Okay.
ein bisschen muss ich euch ja anfüttern, damit ihr das Buch lest.
Krass auf jeden Fall. Aber verdient irgendwie. Also die
Ja.
Elisabeth kann ja jetzt nichts dafür, aber der Frankenstein war ja auch fies.
Ja, und daraufhin hat er sich dann halt vorgenommen, das Monster zu jagen und zu erlegen. Er verfolgte dann das Monster bis in die Arktis, was natürlich auch ein sehr langer und kräftezehrender Weg ist, worauf er dann auch schwer krank wurde und dann auch an Erfrierungen starb.
In der Arktis.
Ja, in der Arktis.
Alleine.
Ja, und das Monster fand dann die Leiche seines Schöpfers und hat sich dann halt auch vor sich selbst verabscheut, war dann auch in tiefer Trauer und das Monster hat sich dann selbst auf einen Scheiterhaufen verbrannt.
In der Arktis.
Ja, in der Arktis. Warum auch immer ein Scheiterhaufen, vielleicht konnte nur Feuer ihm schädigen, weil es war ja totes Gewebe, wenn man ihm den Arm abschneidet oder so, weiß er nicht mal, ob da überhaupt was passiert wäre.
Ja gut, ich meine, die Arktis hat ja auch Land drunter. Aber gut, da ist so viel Eis drauf. Wahrscheinlich wächst da nichts, oder? Okay, das checken wir mal ab.
Ja, bei so einem Fantasy-Roman fließen ja auch viele Unwahrheiten mit ein, was halt die Fantasie so ausspuckt und ja, da kommen verrückte Geschichten zustande.
Und am Ende sind dann beide tot einfach. Ist ja auch nicht schlecht.
Ja, trauriges Ende. Es hätte anders ausgehen können.
Ist noch jemand anders gestorben außer Frankenstein selbst? Also hat das Monster andere Menschen umgebracht oder
Ja,
nur geärgert? Auch umgebracht.
umgebracht. Und aufgrund dessen der Morde sind halt dann andere auch noch gestorben. Und dann kann man nochmal zusammenfassen, war nur ein Bruder, der mittlere Bruder, hat als einziges der Familie Frankenstein überlebt.
Traurig.
Ja, sehr traurig. Weil es hätte echt, wie gesagt, anders ausgehen können, wenn er vielleicht ein bisschen doch mehr Mitleid gehabt hätte oder von Anfang an einfach gründlicher gearbeitet hätte.
Obwohl, jetzt muss ich sagen, verstehe ich zum allerersten Mal die Leute, die nicht so auf unsere Mythen und Legenden stehen, weil ich jetzt gerade auch dachte, ja, ist ja nur ein Buch. Es ist ja jetzt nichts
Ja,
passiert.
das stimmt.
Das stimmt
Aber
schon.
irgendwie hat mich das interessiert. Das Monster des Frankensteins.
Ja, finde ich auch. Das Problem haben wir ja mit all unseren Mythen und Sagen und so weiter. Das sind halt keine echten Geschichten.
Ja.
Wir fühlen uns immer so voll in die Charaktere ein und sagen,
Ja.
oh, wie
Ja.
Assi. Aber ist halt erfunden. Eigentlich ist der einzige Assi der Schriftsteller.
Genau. Und die Zuhörer denken sich nur, ja, okay, reicht dann auch. Können wir jetzt zu dem FF übergehen?
FF klingt gut.
Wann kommt
Let's
endlich das
go.
FF?
Michael, starte.
Ja, soll ich direkt loslegen? Gut, das Erste, was ich für dich dabei habe, ist die Behauptung, dass das Fassungsvermögen des DFB-Pokals 10 Liter ist.
Ist der so riesig? Nee, fake.
Ja, du hast recht, es sind nur 8 Liter. immer noch ziemlich groß.
Ja, ist echt viel, hätte ich nicht gedacht.
Aha, der ist schon echt riesig.
Ja, mein Putzeimer hat nicht mehr 10 Liter.
Echt?
Und auch keine 8.
Nur fünf.
Ja, ist ein kleiner. Hat ungefähr DFB-Pokalgröße für mich.
Okay.
Okay. Ein Punkt von mir. Dein erster Fact. Fidel Castro regierte Kuba für fast 50 Jahre.
War das jetzt schon ein Hinweis von dir, weil du gesagt hast, der erste Fact?
Werde ich nicht kommentieren.
50 Jahre. Er ist ja schon ziemlich alt geworden, aber die Frage ist halt, wann ist er an die Macht gekommen?
Und woher weißt du denn, wie alt er geworden ist? Das weiß nicht mal ich.
Kann sein, dass er auch einer auf meiner Liste war. Ich habe mal kurz ihn überflogen und
Und gesagt, nee. Aber dann hast du jetzt ja voll den Vorteil.
ja, den hattest du auch schon oft.
Nee, wann? Ja.
Ein genaues Beispiel gab es schon mal, da hatte ich auch einen Fact, den hattest du in der vorigen Folge. Oder ich glaube sogar in derselben Folge hast du das behandelt.
Das müsst ihr uns dann erzählen, ob ihr das gehört habt. Ihr seid bestimmt alle Team Michael.
Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich sage, es ist ein Fakt.
Ja, ist es. 49 Jahre lang war er an der Macht.
Oh, gut.
1 zu 1.
Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar, die schnellste Bewegung im Tierreich ist der Flügelschlag des Kolibris mit 950 Schlägen pro Sekunde.
Also gut, ich meine, das ist halt so eine Sache, da hättest du jetzt an 20 Stellen ein Fake einbauen können. So, das Schnellste ist der Flügelschlag, könnte ein Fake oder ein Fact sein. Dann der Kolibri könnte ein Fake oder Fact sein, könnte ein anderer Vogel sein. Und dann noch die Geschwindigkeit, mit der er schlägt, könnte ein Fake oder ein Fact sein.
Ja.
Aber ich würde sagen, es ist alles ein Fact.
Nee, das ist fake. Es ist nicht der Kolibri, sondern die Mücke.
Ein dreckiger Sieg für dich.
Ja, nach der letzten leichten Folge muss man sich auch so mal ein Pünktchen ranholen.
Ja, okay. Mal schauen, ob du mich dann jetzt überholst. Frankreich hat nur eine Millionenstadt.
Oh, das ist schwer. Man kennt halt schon ein paar Städte, aber haben die tatsächlich eine Million? Ich glaube, es ist ein Fakt.
Ja, das ist ein
Nur
Fact. Ich
Paris.
habe jetzt auch nur, ja, nur Paris
Okay.
und ich habe auch nur die richtige Stadt gezählt. Also, wenn man den Großraum mit dazu nimmt, dann gibt es sogar 7.
Oh, okay. Dann ist das wohl ein 2 zu 1 für mich. So, eine Chance hast du ja noch. Und zwar behaupte ich, dass 99% der menschlichen Fürze geruchsneutral sind.
Hast du mir den nicht schon mal erzählt? Aber du hast ihn wahrscheinlich nicht aufgelöst, oder?
Nee, ich hab's dir
Das
anders
kommt mir
erzählt.
bekannt
Ich hab immer
vor.
eine andere Behauptung gemacht.
Ach so. Das ist ein Fact.
Ja, das ist richtig. Das ist ein Fakt.
Weil es sind ja schon mal 50% Frauen, die pupsen nichts.
Rosenwasser.
Ja, das ist ja nicht geruchsneutral, leider.
Dampf.
Ja, genau. Aber es ist schon eine Zahl, die mich irgendwie auch überrascht.
Aha.
99% ist viel. Aber es gibt ja auch so Statistiken, dass man so super oft pupst angeblich. Und dann müssen ja die meisten geruchsneutral sein, wenn man es gar nicht erst mitbekommt.
Ja, vielleicht ist das einfach so, dass die ganzen Geruchsneutralen so dann nachts rauskommen und man macht's halt übelst oft und dann so tagsüber stinkt halt jeder.
Was für ein Deal. Fände ich andersrum auch okay.
Ja.
Geil.
Okay, 2
Okay.
zu 2.
Also für eine entscheidende Position habe ich mir echt eine schlechte Aussage rausgesucht.
Okay.
French Toast wird mit Schinken zubereitet.
Oh, da kenne ich mich aber gar nicht aus. Oh, aber Schinken ist doch häufig auf Toast. Ich sag einfach mal, das ist ein Fakt.
Hast du es aus Nettigkeit getan?
Nee, echt nicht. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was ein French Toast sein soll. Das ist halt
Ach
Toastbrot
so.
mit Wurst und Schinken ist Wurst und das passt irgendwie zusammen.
Ja, aber also das Schöne daran finde ich, dass du auch dachtest, dass das French Toast was Herzhaftes ist. Aber das sind arme Ritter.
Was sind denn arme Ritter?
Das ist so süß. Du tränkst das irgendwie in Milch und Zucker oder so und brätst das dann in der Pfanne an.
Oha, verrückt.
Also das ist gar nichts Salziges.
Okay, na da hast du dir doch noch was Gutes aufgehoben. Da hast du mich ja auch noch
Ja,
erwischt.
super. Gleichstand. Nicht das, was ich mir gewünscht hätte, aber es ist in Ordnung.
Okay.
Cool, war wieder eine schöne Runde mit dir. Dann bleibt nur noch der Wissensschnack. Und der ist irgendwie immer ein bisschen ohne Wissen. Wir haben uns auch schon überlegt, ob wir den vorbereiten sollen in Zukunft, aber eigentlich macht es uns auch Spaß, einfach so drauf loszuschnacken.
Ja, das macht's halt auch so richtig aus. Ansonsten ist das ja auch wieder nur so vorbereitetes Gespräch, wo dann Fakten übermittelt werden.
Ja, wo einer von uns beiden monologiert und die ganze Zeit nur denkt, wann kann ich endlich aufhören und was trinken?
Ja, gut gesagt.
Über was wollen wir denn schnacken?
Ja, also das ist echt gar nicht so einfach, da ein gutes Thema auch zu finden, worüber man dann noch ein paar Minuten so schnacken kann.
Ja, das stimmt. Was wir in der Vorbereitung mal besprochen hatten, bietet sich halt auch nicht so gut an.
Ja.
Das war Fetischtime.
Ja, man kann schon gut darüber reden, aber das kann ja auch ziemlich unangenehm werden und
Ja, und schnell ausarten vor
ja,
allem.
auf jeden Fall.
Obwohl ich mal gelesen habe, gerade zum Thema krasse Fetische,
Hitler.
dass Hitler angeblich koprophil war.
Was ist das?
Das sind so
Oh,
Kackespielchen.
das ist ja dann auch noch so das
Ja.
Schlimmste, was es gibt.
Ja, ich find's auch richtig eklig,
Boah.
aber das war nur so in irgendeinem Dossier, das irgendwelche Leute im Nachhinein über ihn angelegt hatten. Und das hat natürlich überhaupt keine Beweise oder keine Grundlage, um das zu behaupten. Aber Hauptsache, der Typ war koprophil. Das steht
Ja,
fest.
genau.
Aber ja, lehnen wir uns mal nicht so weit aus dem Fenster und suchen wir lieber noch was anderes. Mit dem fabelhaften F, da muss es doch was geben.
Etwas
Ja,
Jugendfreundliches.
generell was Freundliches. Wäre es mal mit einem Thema, über das man richtig schön lächeln kann.
Fische.
Fast.
Siehst du, du lächelst,
Ja, das stimmt. Freiheit ist auch ein gutes
lachst.
Wort. Aber das sind alles so Sachen. Ich meine, über was sollen wir da schnacken? Leute, gebt uns da mal Tipps für die nächsten Buchstaben, bitte. Das ist echt nicht so easy.
Fassbier. Bei Fassbier muss ich immer, da habe ich eigentlich nur schöne Erinnerungen mit. Ja.
Freizeit. Ja, Freizeit. Das hätten wir uns mal im Voraus überlegen können.
Ja.
Das wäre ein gutes Thema gewesen. Was machst du gerne in
Hobbys.
deiner Freizeit? Hast du überhaupt Freizeit?
Ja, das gibt's schon. Nee, auf jeden Fall. Also ich habe eine Xbox, damit spiele ich ganz gerne mal. Und ansonsten mache ich auch Sport, gehe joggen. Ja, Netflix und so. Serienfilme.
Ich liebe das auch.
Momentan kann man halt auch leider nicht so viel machen, weil man sich nicht mit so Freunden treffen kann oder was weiß ich, Kinos, Cafés, alles ist zu. Das ist halt auch echt eine schwierige Zeit momentan für sowas.
Aber Michael, wir
Ja.
wollten über freundliche Dinge sprechen. Über
Ach,
gute
ja.
Sachen. Schluss damit. Okay. Aber würdest du sagen, dass du so ein richtiges Hobby im traditionellen Sinn hast?
Ja, aber auch erst seit kurzem. Und zwar habe ich jetzt vor einem knappen Monat angefangen und bringe mir selber das Gitarrespielen bei.
Ja, das ist cool. Ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, und da habe ich auch schon oft mit Freunden drüber gesprochen, dass heutzutage viele Leute nicht so richtig ein Hobby haben. Also, das sind schon Sachen, die man gerne mal macht, aber
Ja.
gut, ich finde jetzt der ganze Zocken und Netflix-Kram ist halt nicht so richtig ein Hobby.
Ja, wenn man da nicht so richtig drinne ist, aber zocken ist schon ein
Ja.
krasses Hobby.
Ich weiß nicht, für mich ist ein Hobby halt auch aktiv. Also, ich denke mir immer, ich habe kein richtiges Hobby.
Oh.
Ja, nee, es ist gar nicht schlimm. Ich habe voll viele Dinge, die ich gerne mache. Aber halt nicht so regelmäßig, dass ich das als Hobby bezeichnen würde. Oh, der Podcast könnte mein Hobby sein.
Und das
Aber.
Spazierengehen, das Walkie.
Ja, stimmt. Ja, ich gehe schon jeden Tag spazieren. Aber das ist auch. Ich glaube, ich habe einfach eine seltsame Beziehung zum Thema Hobby. Wahrscheinlich würde ich für andere wirklich welche haben, aber
Ja.
für mich fühlt sich das nicht so an.
Ja, doch schon. Dein Keyboard spielen ist auch ein Hobby für mich.
Aber für mich
Tischtennis.
nicht. Das mache ich zu selten. Tischtennis mache ich auch zu
Ja,
selten.
du sagst, es ist zu selten, aber es ist dein Hobby. Nur weil das jetzt selten ist oder weil auch das Tischtennis halt momentan nicht möglich ist, ist es doch trotzdem dein Hobby. Es ist deine Freizeit. Du machst es gerne.
Ja, ich schlafe aber auch gerne.
Macht das nicht jeder?
Ja, doch, aber dann ist ja irgendwann alles ein Hobby, weißt du? Deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer
Das lässt
damit.
sich ja auch schon ziemlich breit auslegen.
Das stimmt.
Fantasie wäre übrigens eigentlich auch noch ein gutes Thema gewesen. Da könnte man ja auch über alles reden.
Ja, stimmt. Der Joker.
Ja, unser Frankenstein ist ja auch der Fantasie entsprungen.
Du meinst, wir hätten uns jetzt so eine eigene Geschichte dichten können? Ist ja auch cool gewesen. Ich habe das früher manchmal mit Freunden gemacht. Naja, mit einer Freundin, mit meiner besten Freundin. Weil wir beide so richtig crazy drauf sind zusammen. Das ist richtig
Okay.
schön. Dass wir eine Geschichte geschrieben haben, bei der immer abwechselnd jeder ein Wort sagt.
Oh, Klassiker, das kennt man.
Das könnte man.
Da kommen auch echt verrückte Sachen zustande.
Ja.
Ja.
Ja, Fantasie wäre echt schön. Ich würde mal sagen, wir wären wirklich offen dafür, wenn jemand von euch ein cooles Thema für den Wissensschnack hätte. Irgendwas, worüber ihr vielleicht auch Bescheid wissen sollt. Da könnten wir noch ein bisschen Support brauchen.
Ja, genau, da zählen wir auf euch.
Ja.
Okay, Lorena, aber ich bin ja auch der Time Guard und langsam wird es auch Zeit und wir müssten uns verabschieden.
Selbsternannter Time Guard übrigens. Ich weiß nicht, warum du denkst, dass wir das brauchen.
Ja.
Aber na gut. Verabschiedung. Adieu.
Ciao mit V.